Die Wahl von Verfassungsrichtern im Deutschen Bundestag ist, glaube ich, über 70 Jahre lang an den meisten Menschen vollkommen geräuschlos vorübergegangen. Bis gestern. Riesenaufregung im Bundestag, denn die Wahl wurde abgesagt. Vor allem über eine Kandidatin der SPD für das Bundesverfassungsgericht konnten sich Union und SPD nicht verständigen. Das scheint Unionsfraktionschef Jens Spahn vollkommen kalt erwischt zu haben. Und das hat die SPD-Fraktion sowas von in Rage gebracht. Sie fühlt sich von der Union im Stich gelassen. Was war das gestern? Was folgt daraus? Das kann ich mit Uwe Jun besprechen, Professor für Politikwissenschaften an der Universität Trier. Einen schönen guten Morgen, Herr Jun.
Guten Morgen, Frau Dahl.
Wieso hat Fraktionschef Jens Spahn die Stimmung in seiner Truppe so falsch eingeschätzt?
Nun, er hat offenkundig, nachdem die Richterwahl im Richterwahlausschuss die Zweidrittelmehrheit zustande kam, gedacht, dass das in seiner Fraktion durchgeht. Er hat das nicht entsprechend ausgelotet. Man hätte im Vorfeld der Abstimmung im Richterwahlausschuss das ausloten müssen. Gibt es genug Stimmen für die Kandidatin Brosius Gersdorf innerhalb unserer Fraktion? Hätte also Jens Spahn seine Fraktion befragen müssen. Das ist offensichtlich nicht geschehen. Es hat wohl auch nach Auskunft vieler keine Probeabstimmungen gegeben. Und dann ist er genau in diese Situation hineingelaufen. Man kann sagen, die Vorbereitungen waren offenkundig nicht groß genug und nicht gut genug.
Beschädigt dieses Drama auch den Bundeskanzler, CDU-Chef Friedrich Merz?
Er musste sich eigentlich darauf verlassen, dass sein Fraktionsvorsitzender im Bundestag die Aufgabe löst. Es ist nicht die Aufgabe eines Bundeskanzlers, in einer solchen Situation Mehrheiten herzustellen und die Absprachen einzuhalten, sondern das müssen die Fraktionen schon selbst machen. Und das wäre die Aufgabe eben der Fraktionsführung gewesen, das sicherzustellen, dass hier die Zweidrittelmehrheit zustande kommt, zumindest, dass die eigene Fraktion zustimmt.
Die SPD sagt nun, das wird Konsequenzen haben. Welche können das sein?
Naja, im schlimmsten Fall könnte es ja, was allerdings natürlich sehr unwahrscheinlich ist, einen Koalitionsbruch geben. Aber darauf wird man es sicherlich nicht hinauslaufen lassen wollen. Da kann keiner Interesse daran haben, weil das die Regierungsparteien insgesamt dann mit erheblichen Nachteilen versehen würde. Dann könnte man natürlich fordern, dass man innerhalb der Union jetzt die Prozesse neu ordnet und dass die Union jetzt eben entsprechend die Konsequenzen zieht, wenn die Prozesse nicht so funktionieren, wie sich das die SPD vorstellt, dass man dann gemeinsam im Koalitionsausschuss das Ganze berät. Ich will damit sagen, man kann natürlich jetzt personelle Konsequenzen beim Koalitionspartner fordern und kann sagen, dass hier eine Neuordnung vonstatten gehen sollte.
Also Sie meinen, dass Jens Spahn dann den Fraktionsvorsitz verliert? Allerdings entscheidet das ja die Union, ne?
Das wäre, wie gesagt, nur eine Forderung, die SPD stellen könnte. Mehr bleibt ihr nicht. Deswegen ist das natürlich jetzt erstmal nachvollziehbar, dass die Enttäuschung bei der SPD groß ist, weil man sich eben nicht an die Absprachen gehalten hat von Seiten der Union, die eben normalerweise ja eingehalten werden. Sie hatten das schon ja angekündigt, Sie hatten das ja auch schon gesagt, dass eben normalerweise eben die Absprachen bei der Richterwahl eingehalten werden. Das ist jetzt das erste Mal geschehen, nachdem schon im Richterwahlausschuss die Zweidrittelmehrheit zustande gekommen ist. Und das zeigt eben, dass die SPD hier dann an der Stelle nur von der Union Forderungen eingehen kann. Sie kann allerdings nichts durchsetzen, zumal sie ja wohl an ihrer Kandidatin festhalten möchte.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Die SPD will nur beraten, wie es weitergeht. Sie will aber, so melden es verschiedene Zeitungen, an Frau Brosius Gersdorf festhalten, an dieser umstrittenen Kandidatin. Damit bleibt die Regierung unter Druck und auf ein Aufeinanderzugehen, das sieht ja wohl anders aus.
In der Tat müsste man sehen, wie man das jetzt lösen will. Wenn eben man an Frau Brosius festhält von Seiten der SPD, dann muss ja doch die Union am Ende zustimmen. Oder man riskiert tatsächlich so etwas wie einen Koalitionsbruch. Thorsten Frey, der Kanzleramtsminister, hat ja schon deutlich gemacht, er sei zuversichtlich, dass man sich in der Sommerpause verständigen könnte auf eine Lösung. Aber ich sehe ja nur zwei Lösungen. Entweder die Union stimmt zu, dann doch noch, was sicherlich vielen Abgeordneten schwerfallen würde innerhalb der Unionsfraktion, oder die SPD zieht ihre Kandidatin zurück.
Ist das für Sie ein Zeichen, dass das Vertrauen in der ja immer noch sehr neuen Bundesregierung deutlich geschrumpft ist, wenn es überhaupt jemals besonders groß war?
Ja, wir sehen ja, dass wir hier zwei unterschiedliche Parteien haben mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen oder wenn Sie die CSU noch dazu nehmen, drei. Und dass diese unterschiedlichen Vorstellungen aufeinanderprallen. Und das sehen wir jetzt ja. Es geht ja um auch inhaltliche Positionierungen, die sehr unterschiedlich sind, die Frau Bosius-Gersdorf vertritt, die näher an der SPD sind und von der Union an vielen Stellen zu weit entfernt sind. Und diese inhaltlichen Kontroversen, die sind da jetzt aufeinandergeprallt und die haben eben dann dazu geführt, dass man hier sich nicht verständigen konnte. Und da sieht man schon, unter welcher Spannung diese Koalition aufgrund der programmatischen inhaltlichen Differenzen stehen kann.
Hintergrund des Ganzen ist, dass Verfassungsrichter vom Bundestag mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt werden. Die bekommen Union und SPD nur mit den Grünen und den Linken oder mit der AfD. Schwierig. Ist das Kern des Problems, dass Bundestagsabstimmungen in dieser neuen Konstellation mit der AfD als größter Oppositionspartei im Bundestag eben nicht mehr einfach so durchrutschen wie früher? Wie können die Parteien der Mitte darauf reagieren?
In der Tat muss man sagen, dass eben hier die Koalitionäre auch noch keine Strategie entwickelt haben, wie sie damit umgehen wollen. Auch das ist zu beklagen. Das ist ja seit der Bundestagswahl bekannt und die Koalitionsfraktionen, Koalitionsparteien hätten eine Strategie entwickeln müssen. Die gibt es nicht. Die Union will ja nicht mit der Linken sprechen. Mit den Grünen kann man sich wohl in den meisten Fällen noch verständigen. Da gibt es einen Draht hin in die Spitze auch der grünen Fraktion. Aber man hat ja auch gestern gesehen, dass auch deren Enttäuschung sehr groß war und dass auch deren Belastbarkeit am Ende zu sehr auf die Probe gestellt werden kann, sodass auch die Grünen wahrscheinlich oder möglicherweise am Ende bei vielen Dingen nicht mehr so mitmachen werden, wie sie es in der Vergangenheit gemacht haben. Und mit der AfD will man ja ohnehin nicht sprechen. Das heißt eben, man hat sich bisher nicht überlegt, wie man das gemeinsam löst als Koalition und wie man diese Situation am Ende meistern kann. Und das müsste auch dringend geschehen. Wie also soll der Umgang mit der Opposition bei notwendigen Zweidrittelmehrheiten, und das wird nicht die letzte Abstimmung mit Zweidrittelmehrheiten gewesen sein, wie will man das lösen?
Hier nämlich noch mal kurz eingehakt. Haben Sie schon irgendein Signal gesehen bei der Union? Na gut, dann müssen wir doch irgendwie näher an die Linken ranrutschen oder nee?
Man hat natürlich, es gilt ja dann nur um Abstimmungsmehrheiten, es gilt ja nach wie vor der Parteitagsbeschluss der Union, dass man eben hier nicht aktiv mit der Linken zusammenarbeitet. Es gibt einen Unvereinbarkeitsbeschluss, der für Linke und AfD gilt und an den hält man sich bisher. Aber man hat natürlich Abstimmungsmehrheiten, die hatten wir auch schon etwa. Denken Sie daran, dass die Wahl Friedrich Merz gar nicht zustande gekommen wäre im Wahlgang, ohne dass die Linke zugestimmt hätte. Wir sehen auch in den Ländern, übrigens besonders in Sachsen, dass es da immer wieder Absprachen zwischen der Linken und der CDU gibt. Aber bisher ist es so, dass im Bundestag es keine strategische Lösung dieses Problems gibt.
Und umgekehrt, dass die SPD von dieser Kandidatin ablässt, die ja aufgrund ihrer Position, die sie mal hier und da hat blicken lassen, dass sie einfach nicht wählbar ist für die Union, da sehen Sie auch kein Signal.
Naja, es ist natürlich so, dass die SPD sich zunächst erstmal hat drauf verlassen. Und wenn im Richterwahlausschuss die Zweidrittelmehrheit noch zustande kam, dann konnte die SPD noch davon ausgehen, dass Frau Bosius-Gersdorf dann auch im Plenum die Zweidrittelmehrheit bekommt. Bisher sehe ich aber in der Tat nicht. Und es gibt ja auch keine offizielle Begründung von Seiten der Union, außer dass man inhaltliche Differenzen hat, warum die SPD jetzt von ihrer Kandidatin ablassen sollte. Das ist eben genau das Problem, was Sie ansprechen. Die SPD war sich sicher, dass ihre Kandidatin die Mehrheit bekommt. Und von der Union gibt es zwar inhaltliche Differenzen,
alles
aber
klar.
Die juristische Kompetenz, die ja am Ende im Vordergrund stehen sollte, wird ja nicht angezweifelt.
Ja. Vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten heute früh für Ihre Erläuterungen.
Ich danke Ihnen, Frau Dahl.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.